Heute haben wir eine außerplanmäßige Sonderfolge und gemeinsam mit meinem Snoxalting-Kollegen Philipp spreche ich mit Nadine Schöpper. Sie ist Co-Founderin bei Bidix und hat das Unternehmen 2017 mit ihrem Mann gegründet. Die gleichnamige Software automatisiert und optimiert Werbung auf Amazon und deckt hier von PPC bis DSP alles ab. Im Podcast geht es um die Vor- und Nachteile von Amazon DSP, es geht um internationale Märkte und wir klären die Frage, wie viel Monthly Ad Spend brauche ich als Amazon-Seller eigentlich, um DSP schalten zu können. Hallo Nadine, hallo Philipp. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder so eine richtige Amazon-Folge machen. Zum einen habe ich Philipp mitgebracht aus meinem Team, Teamlead für PPC, weil er in den PPC-Themen einfach viel mehr drin ist. Also ihr merkt schon, um welches Thema es sich heute auch vor allem drehen soll. Und die liebe Nadine von Bidix, da bin ich auch sehr gespannt und vor allem freue ich mich mal, mich mit einer Frau im Amazon-Kosmos zu unterhalten. Das gibt es gar nicht so oft, wenn man auf Amazon-Veranstaltungen ist, da viele das Thema als sehr nerdig empfinden. Hat man mit sehr vielen Männern immer zu tun. Deswegen herzlich willkommen, Nadine, im Podcast.
Vielen Dank, Romy. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier mal mit einer Frau sprechen kann. Das ist in der Tat eine Seltenheit, aber es ist cool, dass es so in der Runde klappt.
Vielleicht kannst du uns direkt mal zu Start mitnehmen. Was ist Bidix und wie seid ihr dazu gekommen? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass ihr ein Amazon-Seller wurdet, wie, glaube ich, viele einfach auch starten oder dass ihr einfach ein Produkt auf Amazon gelauncht habt und wir heute mit einem Amazon-Seller sprechen, sondern ihr habt ja Tech rund um Amazon entwickelt.
Genau. Kurz zu dem, was wir machen. Also wir automatisieren und optimieren die Werbung auf Amazon und helfen so den Sellern, ihre Produkte zu skalieren und machen da alles von PPC bis zu DSP für Händler, aber auch für Marken außerhalb von Amazon. Und tatsächlich haben wir auch als Seller angefangen, beziehungsweise mein Mann hat damals als Seller angefangen gehabt. Der hat Produkte im Babysicherheitsbereich verkauft und wir waren damals auch schon zusammen. Ich habe ihm da ein bisschen bei geholfen. Das war 2016 hat er angefangen zu verkaufen. Genau. Oder 2015. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber zusammengekommen sind wir 2016. Da muss er 2015 angefangen haben. 2016 sind wir zusammengekommen und ich habe ihn dann unterstützt beim Verkauf auf Amazon. Und er war zuständig für die Werbung. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es noch überhaupt kein Tool, was das automatisiert hat. Und ich habe meinen Hintergrund in der Informatik. Das heißt, er war Amazon-Händler, ich Computer Science, hatte es an der TU Darmstadt studiert. Und dann hat er mich gefragt, ob wir da nicht irgendwie das automatisieren können, was er da immer händisch macht. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben es erstmal für ihn selbst automatisiert. Und dachten uns dann, ob das nicht auch interessant für andere Händler sein könnte und haben in einer Amazon-Gruppe damals gefragt, ob andere Händler daran Interesse hätten. Und wir haben ungelogen 500 Antworten bekommen von Händlern, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall, das brauche ich. Ja, und so haben wir angefangen. Dann haben wir daraus ein SaaS gemacht und sind so stetig gewachsen, haben jetzt so ein Team von 40 Leuten, sitzen in Darmstadt und beschäftigen uns immer noch mit PPC.
Und wann habt ihr dann euer Tool gelauncht? Also 2016 habt ihr ja quasi angefangen auf Amazon dann genau. Das gemeinsam zu optimieren. Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Also 2016 haben wir einfach nur noch verkauft gehabt. Dann 2017 haben wir angefangen zu programmieren. Und die offizielle Gründung haben wir 2018 dann gemacht. Da haben wir uns dann auch Business Angels mit dazu geholt, die uns finanziell ein bisschen unterstützt haben, gerade in der Anfangsphase. 2018 war dann offizielle Gründung und es hat so ein halbes Jahr gedauert, bis wir da wirklich einen Prototypen hatten, den wir auch anderen anbieten konnten. Und aber wenn man das heute vergleicht, was wir da jetzt haben und was wir damals hatten, dann ist das schon fast witzig. Da haben wir noch mit Bulk-Uploads und Downloads gearbeitet, weil die API da noch gar nicht verfügbar war. Dann Ende 2017 war dann die API-Beta, da haben wir die dann auch mit angebunden. Aber die ersten Testkunden, beziehungsweise da war es erstmal, haben wir es kostenfrei angeboten, um zu schauen, dass alles läuft und so weiter. Ganz am Anfang war es dann eben Bulk-Upload und Download. Das war schon kurios.
Für wie viele Kunden optimiert ihr quasi die Ads oder wie viele Kunden nutzen euer Tool?
Das sind so um die 2000 Advertiser, die wir bei uns auf der Plattform haben.
hauptsächlich in Deutschland, Pan-EU, oder wie hoch ist euer US-Anteil? Weil über die USA müssen wir gleich auch nochmal sprechen, finde ich sehr spannend.
Ja, also aktuell sind wir so bei 15% US, wobei man sagen muss, dass das wirklich Amazon-Seller sind an der Stelle. Wenn man jetzt schaut, welche Marktplätze wir bedienen, dann ist der US-Anteil nochmal höher mit 30-35% um den Dreh, weil wir eben auch viele deutsche Händler haben, die gleichzeitig auch in den USA verkaufen.
Und mittlerweile gibt es ja schon einige Bidding-Tools. Man muss sagen, wir mit Snox Salting sind mittlerweile auch bei euch. Wir haben auch mit Snox schon viele getestet. Mittlerweile gibt es da einfach ein paar in dem Markt. Was würdest du sagen, ist euer Main USP? Wo unterscheidet ihr euch mit eurem Tool?
Ja, also zum einen haben wir also einen hybriden Ansatz. Das heißt, wir haben manuelle Regeln, aber wir haben auch eine AI-Automation im Hintergrund, was einfach nochmal mehr Kontrolle gibt dem Seller. Das heißt, wenn man irgendwie ganz spezielle Anforderungen hat, was auf jeden Fall passieren soll, dann kann man das zusätzlich zu der Automation einstellen und kann dann auch priorisieren, sodass das höher gewertet wird als die Automation an der Stelle. Das wird insbesondere auch von Agenturen häufig genutzt, die da vielleicht noch irgendwelche anderen Strategien im Hintergrund mitfahren, die dann von der Automation vielleicht nicht so abgebildet werden oder wo sie dann die Sicherheit haben wollen, dass das auf jeden Fall passiert, was sie sich da wünschen. Dann haben wir eine Full-Funnel-Automation, das heißt alle PPC-Formate, aber auch DSP und können an der Stelle eben auch die ganze Kampagnenerstellung machen, bis hin am Ende zum Dashboard, wo man dann genau sieht, was die Kampagnen für einen Einfluss haben. Und ansonsten für große Seller haben wir auch immer mal wieder Custom Solutions. Das heißt, wenn bei uns ein großer Seller oder eine Brand oder auch eine Agentur auf uns zukommt und sagt, das und das brauchen wir auf jeden Fall, dann haben wir ein ziemlich agiles Dev-Team, wo wir dann auch gerne mit den Kunden zusammenarbeiten. Und generell haben wir von vornherein immer das Tool um den Kunden herum gebaut. Wir waren ja selbst Amazon-Seller und konnten da sehr nah am Kunden arbeiten.
Ich glaube, was, wenn ich kurz nochmal einwerfen kann, was bei uns aus der Praxis super positiv auf jeden Fall von eurem Tool war, waren die individuellen Regeln. Also wir haben ja die ganz normalen Automationen, wo du dann auf dem Zielakkus optimieren kannst, aber die individuellen Regeln, da nochmal ein bisschen ins Detail reinzugehen, einmal aufsetzen, richtig sich Gedanken machen und dann läuft's ja im Prinzip. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, wo wir auch mit einigen Kunden schon gut vorwärts gekommen sind, muss man wirklich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt auch immer wieder Seller, die sagen, ich will keine komplette Blackbox und die Punkte sind mir wichtig und da ist es einfach dann super hilfreich, die individuellen Regeln zusätzlich zu haben. Oder auch nur mit individuellen Regeln zu arbeiten, wenn man das möchte. Aber das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, insbesondere für Agenturen und alle, die besonders viel Kontrolle über ihre Anzeigen haben wollen.
Ich schaue mir das mit Philipp eher intensiv immer an, seitdem wir auch bei manchen Kunden auf Automatisierung umgestellt haben. Was mich interessieren würde, du hattest gerade auch schon angesprochen, ab welcher Größe würdest du es denn sellern? Also jetzt nicht unbedingt Agenturen, die haben ja meistens schon größere Kunden in der Betreuung. Aber ab welcher Größe würdest du denn sellern euer Tool empfehlen? Oder vielleicht auch wie viele Produkte? Macht ihr da Unterscheidungen?
Wir machen weniger Produkte, mehr umsatzabhängig an der Stelle. Und wirklich absolutes Minimum wäre so 1 Million jährlicher Umsatz an der Stelle.
Gesamtumsatz dann,
genau,
oder Endumsatz?
Genau, nee, Gesamtumsatz. Die meisten sind bei uns aber über 2 Millionen Umsatz und mehr. Also wir fokussieren da uns da aber auch mehr auf größere Seller und Agenturen und Brands als auf die Starter an der Stelle. Und für uns ist es halt wichtig, dass viele Ad-Daten da sind, ansonsten kann die AI auch nicht vernünftig arbeiten. Dementsprechend, wenn man gerade erst angefangen hat zu verkaufen, dann kann man das Tool auch auf jeden Fall gut nutzen. Da kann man auch dann die 14 Tage Testphase einfach mal nutzen, um zum Beispiel die Kampagnen aufzusetzen. Aber die Automatisierung ist dann noch nicht so vielversprechend, wie wenn eben genug Ad-Daten da sind. Dementsprechend sind wir da eher bei größeren Sellern angesiedelt.
Größere Seller, 1 Million Gesamtumsatz ist schon ordentlich, 2 Millionen auch. Da hat man meistens schon mehrere Produkte. Also da selten machen, glaube ich, Seller irgendwie 1 Million oder 1 oder 2 Millionen Euro Umsatz mit irgendwie einem Produkt. Gibt es natürlich auch, aber ich schätze mal, Eure Zielgruppe hat dann mal mindestens irgendwie 15, wahrscheinlich eher Richtung 30, 50, 200 Produkte, hat dann in der Regel auch jemand, der Ads Vollzeit macht. Jetzt kommt euer Tool ins Spiel. Wie viele Stunden spart man sich dann? Vor allem, wenn man jetzt, ich stelle mir den Ads Manager vor, der eigentlich schon beim Ziel ROAS angekommen ist, der einfach nur sagt, boah, ich verwende einfach unglaublich viel Zeit nur noch auf Ads, auf Optimierungen, wo dann wahrscheinlich viele das Gefühl haben, das kann man wahrscheinlich auch automatisiert machen, da braucht es mich gar nicht dafür. Wie viele Stunden an Ersparnis plant ihr quasi für eure Seller ein?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, wenn man wirklich ein größerer Seller ist und sagen wir mal 50 oder 100 Produkte hat an der Stelle, da ist das manuell gar nicht mehr machbar. Also da kann man das gar nicht unbedingt nur in Stunden quantifizieren, wie viel man da spart. Das wäre einfach gar nicht manuell möglich, die Automatisierung an der Stelle zu machen. Aber wenn man mal sagt, man würde jeden Tag 2 Stunden darauf verwenden, diese Ads zu automatisieren oder zu optimieren, dann hat man eben diese 2 Stunden an der Stelle gespart. Kann das aber nicht wirklich quantifizieren, weil das nicht möglich ist, wenn man ein größerer Seller ist. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo man eine Automatisierung braucht oder man sagt, es ist einem nicht so wichtig, dass die PPC-Ads jetzt so hochautomatisiert bzw. optimiert sind, würde ich jetzt aber nicht unbedingt empfehlen.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, vielleicht kann Philipp auch was dazu sagen, aber wir haben auch einige Seller, die ja in dem Bereich sind und auch mit Automatisierung haben wir gemerkt, dass wir jetzt mal Produkte hochziehen können, die vorher natürlich von uns auch betreut wurden, aber nicht mit der Intensivität, wie man jetzt den Bestseller betreut, weil er einfach nur einen Bruchteil vom Umsatz macht, oder?
Ja, absolut. Also das war auch so der Kernpunkt, warum wir auch, ich sag mal, mit euch zusammengearbeitet haben, vor allem bei, so wie du sagst, bei größeren Kunden, wo du ja ab 50 Produkten oder eher ab 100 Parents, Asins, ne, wo du auch einen höheren Aufwand hast, und dann halt eben alle zu 100% pushen kannst. Ja, normal, so wie Romy eben gesagt hast, hast du natürlich deine 3, 4 Bestseller-Produkte, die du dann auch vom Bidding her weiter oben ansetzt. Aber auch Keyword-Management ist natürlich, ist ja bei euch auch mit drin, ist ein Riesenthema, gerade bei sehr größeren Accounts, ja, oder auch Sellern, die eben über 100 Parents haben, so, da kommst du dann nicht mehr hinterher mit der Keyword-Management, sprich die ganzen Sales-Keywords aus der Auto, aus der Broad-Kampagne rüberzuziehen, den Prozess, das ist ein riesen Zeitersparnis bei uns auf jeden Fall, und eben, ja, dann auch die C-Produkte zu pushen, ne? Das ist schon sehr viel wert, ja.
Anderes großes Thema. Ihr macht jetzt nicht nur Keyword-Optimierung und Automatisierung, sondern auch das Thema DSP. Das ist, glaube ich, immer wieder ein sehr großes Thema bei unterschiedlichen Kundengruppen, würde ich auch sagen, mit unterschiedlicher Prioritisierung. Umso größer der Kunde, umso mehr Fokus ist auch nochmal da mit DSP. Vielleicht, Philipp, dazu erst mal an dich. Was ist DSP? Für die, die jetzt zuhören, sagen, habe ich vielleicht noch schon mal gehört, aber weiß jetzt gar nicht so genau.
Ja, DSP, auf jeden Fall heiß diskutiertes Thema bei uns intern. Ja, Definition, Demand-Side-Plattform. DSP ist so ein bisschen, vielleicht auch direkt die Frage an dich, Nadine. Für uns ist es gehört auf jeden Fall zum Marketing-Mix dazu, DSP. Ist halt die Frage, gehört es eher zu dem größeren Seller, zu dem größeren Ad-Account, wo du im Prinzip den Marketing-Mix noch ein bisschen erweitern kannst oder, ja, für uns halt immer schwierig, dem kleineren Seller eben DSP an die Hand zu geben, weil es halt eben auch oben am Funnel ansetzt. Ja. Und genau, da die Frage an dich, für wen würdest du sagen, eignet sich DSP am besten?
Ja, also das sehen wir ähnlich. Prinzipiell ist es eher für größere Händler geeignet, weil gerade wenn man an der Stelle Upper Funnel DSP-Kampagnen schaltet, dann ist es eher Awareness, als dass man da jetzt direkt Sales mit generiert. Und das sollte auch nicht die Erwartungshaltung sein, ansonsten wird man enttäuscht an der Stelle. Wenn kleinere Seller DSP schalten wollen, dann empfehlen wir, da mit Remarketing-Kampagnen zu arbeiten. Da hat man jetzt im Vergleich zu Sponsored Display Ads nochmal ein bisschen genauere und präzisere Steuerung und hat ein bisschen mehr Reichweite. Aber in den meisten Fällen arbeiten wir auch eher im Awareness-Bereich, mit DSP-Kampagnen für größere Seller-Marken und mittlerweile auch außerhalb von Amazon, also für Non-Endemic-Brands, die nicht auf Amazon verkaufen, die dann die Datenbasis von Amazon nutzen können, um ihre Produkte, das können Agenturen, das können Versicherungen, das können Autohersteller oder ähnliches sein, die dann ihre Produkte vermarkten können und da auf die riesige Datenmenge von Amazon zugreifen können, um das auszusteuern. Das ist schon sehr, sehr praktisch an der Stelle.
Absolut. Jetzt haben wir ja, ich glaube, seit 1 bis 2 Jahren, 1,5 Jahren, die Amazon Marketing Cloud dazu bekommen, AMC, von Amazon. Würdest du sagen, weil das ist so, ich glaube, so das Kernthema, was immer diskutiert wird, würdest du sagen, dass mit AMC jetzt man zu 100% ausschließen kann, dass die Sales eben ja nicht doppelt gezählt werden, weil das kam in der Vergangenheit schon des Öfteren mal vor, dass du eine Sponsor Product, also eine ganz normale Sponsor Product Ad aufgeführt hast, eben dann noch eine DSP als Impression gezählt wird und dass du halt eben diesen doppelten Sale in dem Sinne gehabt hast. Jetzt mit AMC kann man das ja, soweit ich weiß, ein bisschen oder was heißt ein bisschen, also sehr klar definieren, woher der Sale kam und wie und wo geklickt wurde, oder?
Genau, also ich sehe die komplette Customer Journey durch die AMC und kann dadurch ziemlich genau sagen, welche Anzeige am Ende dazu geführt hat, dass gekauft wurde. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie viele Touchpoints am Ende so ein Kunde überhaupt braucht, um am Ende zu kaufen und ob er vielleicht auch den ersten Touchpoint über DSP hatte, dann auch nochmal eine PPC gesehen hat, um dann zu kaufen. Und die AMC gibt da schon super viele Insights an der Stelle. Wir sehen, dass in der Regel, also 95% der Kunden brauchen mehr als 4 Touchpoints, um am Ende ein Produkt zu kaufen. Das ist so ein Insight, den man in der AMC dann beispielsweise sieht. Und wir haben zum Beispiel auch einen Kunden gehabt, der hatte DSP-Kampagnen geschaltet und war kurz davor, mit DSP aufzuhören, weil er nicht wirklich gesehen hatte, was hat DSP jetzt eigentlich für einen Impact auf meine Sales und auch auf meine PPC-Kampagnen. Und mit der AMC konnte er am Ende dann doch nachvollziehen, wie wichtig DSP auch für seine Sales an der Stelle war und ist dabei geblieben. Also die AMC gibt einfach nochmal viel mehr Insights, welchen Impact DSP und PPC auf die Verkäufer am Ende hat.
Ja. Und was ich auf jeden Fall auch, Shoutout an eurer Seite, letztes Jahr DSP-Vortrag in Frankfurt vor Ort gewesen von euch. Und was mich da auf jeden Fall überzeugt hat oder was ich sehr, sehr positiv fand, war eben auch das dazugehörige Dashboard, was ihr habt. Also nicht nur DSP, sondern eben ganz generell einmal für die Automation und dann halt eben auch für DSP über AMC, wo du genau siehst, auch grafisch da nochmal ein bisschen schöner aufgesplittet, woher der Sale kam, ne, oder was für Touchpoints die Ad hatte, so wie du eben sagtest.
Genau, da sieht man eben die komplette Customer Journey. Man sieht auch, welche Postleitzahlen sind da irgendwie interessant, wo kommen die Verkäufe her. Man sieht, welche Geräte werden am Ende genutzt und kann dadurch ja auch nochmal besser aussteuern, was sollte ich jetzt eher an der Stelle für Anzeigen schalten an der Stelle. Und ja.
Ich glaube, genau. Dieser Postleitzahlbereich ist super interessant, weil das oft Daten sind. Also Amazon wird ja immer sehr kritisiert, meistens auch, finde ich, zu Recht, wie wenig Daten man bekommt über seine Kunden. Insbesondere, wenn bei uns Unternehmen anfangen, die vorher noch kein Amazon gemacht haben, dann kommt immer die Frage, ja, und wo komme ich dann hier an die Daten und wie kann ich dann unsere Kunden irgendwie targetieren? Und dann sagt man, ja, eigentlich nicht. Da muss man sagen, jetzt ganz unabhängig davon, wie viel zusätzliche Sales ich bekomme oder wo das Ganze im Funnel eigentlich einzuordnen ist, die Daten, die man dort bekommt, sind einfach komplett losgelöst von den Daten, die man über Sponsored Products und Brands bekommt, über die bisherigen Datenquellen. Also wer da nochmal nur mehr über seine Amazon-Kunden erfahren will, und das ist oft auch ähnlich zu dem im Online-Shop oder da mal das kritisch hinterfragen will. Ich finde, allein dafür lohnt sich oft DSP, dass man mal mehr Daten über seine Amazon-Kunden bekommt.
Ja, auf jeden Fall.
So, Philipp, ich sehe, du hast noch 2, 3 wichtige Fragen.
Ja, also eine abschließende vielleicht, ne? Gerade für unsere Seller, die zuhören. Weil das ist ja auch immer ich glaube, eine schwierige Frage. Wir haben es ja eben gerade schon gesagt, ne? Das ist ja DSP so als Marketing-Mix, als abschließenden Marketing-Mix zu sehen. Was würdest du sagen, mit was für einem Budget man starten kann oder sollte bei DSP?
Ja. Also generell sollte man mit DSP erst starten, wenn das Ad-Budget, was man hat, mehr als 15.000 im Monat sind. Das ist so das, was wir empfehlen. Wenn man da drunter liegt, dann macht es mehr Sinn, einfach bei PPC zu bleiben. Und wenn man dann mit DSP startet, sagen wir so, im Monat sollten es schon 5.000 sein. Das wird jetzt sicherlich, oder es kann jetzt nochmal verbessert werden, dadurch, dass wir ja auch eine DSP-Automation haben. Wir können leider in Europa noch nicht automatisieren, weil die API das noch nicht zulässt. In den USA ist das schon möglich. Aber das soll jetzt auch nächstes Jahr spätestens kommen, dass wir auch in Europa automatisieren können. Damit wird dann auch der ganze Aufwand, der hinter DSP steht, nochmal geringer. Und dann kann man auch mit kleineren Budgets an der Stelle mit DSP arbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn die Budgets klein sind, würde ich immer eher auf Remarketing-Kampagnen gehen als Awareness-Kampagnen. Und mindestens 15.000 Werbebudget sollten da sein oder sollten investiert werden, bevor man über DSP nachdenkt.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Basis, wo du ungefähr weißt, so ja, mit was man da, also was Sinn macht einfach, ne, um da reinzugehen.
Und cool. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt auch da. Ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Branchen, wo unterschiedliche Margen üblich sind. DSP, wir haben gesagt, es ist im Upper Funnel. Heißt, es geht auch viel um Sichtbarkeit und nicht direkte Sales. Wenn also, glaube ich, widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, wenn ihr aber in einer Branche unterwegs seid oder auch eure Produkte, die nicht besonders margenstark sind, wird DSP natürlich auch nochmal schwieriger zu schalten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Kunden im Nutrition-Bereich, wo die Margen super hoch sind. Da macht es natürlich auch Sinn, dann an der Stelle DSP zu schalten, gegebenenfalls auch, wenn man schon ein bisschen kleiner ist. Aber wenn die Marge eh schon gering ist, dann sind Awareness-Kampagnen mit DSP jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste an der Stelle.
Ja, also an alle, die ein eher margenstärkeres Produkt haben und die schon 15.000 Euro ausgeben und neue Möglichkeiten suchen, mehr Daten auch über ihre Kunden haben möchten auf Amazon, da kann man ja mal über DSP nachdenken. Eine Sache, die ich aber unglaublich spannend finde, was ich nicht über euch wusste, sondern dann erst quasi im Vorgespräch erfahren habe, dass ihr auch schon in den USA seid. Und ich glaube, der amerikanische Traum, den gibt es ja für ganz, ganz viele, aber vor allem im Tech-Bereich ist er noch mal größer. Ihr seid jetzt seit 2 Jahren mit BitX auch in den USA, oder?
Ja, ganz genau. Also für uns war es eigentlich von vornherein klar, dass wir auch in die USA gehen, weil der amerikanische Markt einfach, also Amazon-Markt, noch mal 11-mal größer ist als der deutsche. Und deswegen haben wir das Unternehmen schon recht früh auch so ausgerichtet, dass wir in die USA gehen können. Aber sind natürlich auch auf ein paar Hürden an der Stelle gestoßen. Der amerikanische Markt ist schon nochmal ziemlich anders im Vergleich zum deutschen, gerade wenn es um Marketing geht. Aber auch alles, was so hinter den Kulissen stattfindet, Hiring, Steuern und so weiter. Also es ist schon nochmal was ganz anderes und es ist wie nochmal ein komplett neues Unternehmen gründen. Ich meine, das ist es ja auch, aber wir haben uns das erstmal leichter vorgestellt, sagen wir es mal so.
Du hast gerade gesagt, 11-mal größer. Vielleicht da kurze Anekdote dazu. Wir mit Snox wurden auch 2018 genau mit dem Argument gelockt in die USA. Damals gab es, oder das gibt es immer noch, aber damals kam das Global Selling Team von Amazon auf uns zu. Amazon.de lief schon sehr gut oder lief da gerade, ist schon sehr gut angelaufen. Ich glaube, ich muss wirklich überlegen, was. Ich glaube, es war der Sommer 2018. Und damals kam dann das Global Selling Team und meinte, USA 8-mal größer, aber nur 3-mal mehr Mitbewerber, ihr müsst in die USA. Die Zahlen haben damals natürlich irgendwie für uns gesprochen, waren so, ja, okay, wir müssen dahin mit allen Produkten. Und das lief nicht ganz so erfolgreich für uns. Man muss sagen, wir haben direkt auch die Umsatzerwartungen erfüllt, aber wir haben auch gemerkt, alles ist dort irgendwie anders. Wir hatten viel höhere Tourenquoten, weil unsere Kunden dort einfach nicht Socken gewohnt sind wie in Europa. Also es ging da um die Materialien, die drin waren. Wir hatten einen zu geringen Elastananteil. Und wir haben die Kostenstruktur in den USA komplett unterschätzt. Also der Umsatz war da, aber halt nicht so profitabel, wie wir uns das vorgestellt hatten oder wie wir das von Deutschland kannten. Was sagst du jetzt zu dem Argument? Du hast auch gerade nämlich gesagt, 11-mal größer. Ist es bei euch genauso? Also wie viel größer ist aber die Konkurrenz?
Ja, definitiv, die ist vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch, also jetzt aus unserer Perspektive, gibt es immer noch sehr viele Händler in den USA, die keine Lösung nutzen, wo wir dann immer noch Chancen haben, aber auch Und innerhalb der Tools sind die da nochmal anders gestrickt. Also die hoppen viel mehr auch zwischen verschiedenen Tools hin und her, haben dann teilweise 5 Tools gleichzeitig laufen, um die anzutesten, was aus unserer Perspektive nicht ganz so sinnvoll ist, aber machen sie trotzdem. Und die Amerikaner sind da auch, die sind einfach volatiler. Also die entscheiden sich schneller für einen und dann aber auch sehr schnell wieder gegen einen und gehen da weniger ins Gespräch. Also eigentlich sind wir ein Unternehmen, was auch super offen ist für Feedback und wir mit unseren Kunden in sehr engem Austausch sind. Das ist bei den Amerikanern oft nicht der Fall. Also die sprechen nicht mit einem und sind dann einfach wieder weg. Man weiß überhaupt nicht, was los ist. Gleichzeitig sind sie aber, entscheiden sie sich auch viel schneller für einen und dann hat man so einen ganz kurzen Zeitraum, wo man sich beweisen muss und da alles geben muss. Und ansonsten sind sie dann aber auch sehr schnell wieder weg. Das ist in Deutschland gefühlt anders. Also da ist diese Kundenbindung, das Persönliche irgendwie noch viel wichtiger in Deutschland. Haben wir das Gefühl.
Du hast vorhin gesagt, 15% ungefähr von euren Kunden kommen aus den USA, sind irgendwas zwischen 250 und 300 Kunden wahrscheinlich. Wie gewinnt ihr eure deutschen Kunden? Auf welchen Channels? Und wie gewinnt ihr die in den USA? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also ich meine, in beiden Fällen, also in Deutschland ist es mittlerweile so, dass wir relativ bekannt sind. Das heißt, wir gehen immer noch auf Messen und so weiter, aber es ist oftmals auch Mund-zu-Mund Weiterempfehlung, wodurch wir unsere Kunden gewinnen. In den USA kennt uns niemand, das heißt, oder wenige. Da gibt es ja dann doch größere amerikanische Mitbewerber, die da deutlich mehr vertreten sind. Und wir haben ja zum Beispiel auch kein VC-Funding. Unsere amerikanischen Mitbewerber haben das und die haben natürlich dann auch immer die größten Stände auf den Shows, sind da sehr stark vertreten und sehr laut. Und ich glaube, das ist so auch der größte Unterschied für uns oder von unserem Marketing in Deutschland. Wir sind eigentlich sehr bodenständig. Wir sagen immer die Wahrheit. Wir versprechen nie zu viel. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. So. Und in den USA ist das einfach anders. Die Leute sind da viel lauter, sind vielleicht auch ein bisschen überzeugter von sich selbst an der Stelle und tragen das dann auch so nach außen. Und wenn sie dann denken, dass wir eigentlich das Gleiche machen und gleichzeitig aber jetzt nichts versprechen, was wir nicht halten können, dann würden sie uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter downgraden. Das heißt, wir mussten erst mal lernen, dass wir super bold sein müssen in den USA. Also da darf man nicht schüchtern sein. Das funktioniert nicht.
Seid ihr für euch selbst bold oder habt ihr dann wirklich Amerikaner für euch eingestellt, die das sind? Weil ich stelle mir das super herausfordernd vor. Also wenn ich jetzt morgen amerikanisch sein sollte, so wie du es beschreibst, weiß ich nicht.
Also ich bin da auch nicht so. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein amerikanisches Team vor Ort und die ticken einfach nochmal ganz anders als wir. Das macht aus meiner Perspektive, man kann es sicherlich versuchen und man kommt auch ein bisschen mehr rein, würde ich sagen, aber man kann nicht das nachholen, was die in ihrer kompletten Schulzeit gelernt haben. Also diese Selbstsicherheit und diese Boldness, die wird denen gefühlt in die Wiege gelegt. Das ist schwierig nachzuholen, wenn man irgendwie 30 Jahre lang in Deutschland gelebt hat an der Stelle. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein amerikanisches Team vor Ort, die unser Marketing und Sales da machen. Wir haben die komplette Entwicklung, ist in Deutschland geblieben, aber Sales, Marketing, Account Management haben wir vor Ort, damit die direkt mit den Amerikanern zusammenarbeiten können.
Seid ihr aus der Führungsebene dann teilweise auch in die USA gegangen? Oder ja, wie baut man da drüben ein Team auf mit einer eigentlich anderen Kultur, aber ja doch eurer Kultur?
Ja, definitiv. Max und ich sind die letzten 2 Jahre jeweils für 4 Monate rübergegangen und haben da dann das Team aufgebaut. Das ist trotzdem ein komplettes Remote-Team in den USA. Aber es ist schon wichtig, dass man auch vor Ort ist. Und wenn wir dann da ein paar Monate sind, dann kann man auch mit den Leuten zusammen auf die Messen gehen und sie viel besser einlernen und lernt auch die Persönlichkeiten an der Stelle noch mal besser kennen. Und für uns war es ja auch wichtig, also ich glaube, es ist schwierig, diese ganze Kultur in den USA kennenzulernen und da ein Unternehmen aufzubauen, wenn man selbst nicht vor Ort ist. Dementsprechend, wir waren drüben und wir wollten auch eigentlich mal auswandern, das wollen wir auch eigentlich immer noch, aber da kam uns dann die Wegzugssteuer in den Weg. Da müssen wir noch mal schauen, wie sich das regeln lässt. Aber Max und ich haben eigentlich schon das Ziel, dass wir, muss nicht für immer auswandern, wahrscheinlich nur für 2-3 Jahre, um da eben das Team weiter aufzubauen. Genau.
Wegzugssteuer bedeutet, die Assets, die ihr in Deutschland aufgebaut habt, die müssen was den Unternehmenswert angeht, nochmal versteuert werden, wenn man ins Ausland zieht, richtig?
Ganz genau. Dadurch, dass wir dann ja in den USA wohnen und hier nicht mehr steuerpflichtig sind und wenn wir jetzt Gewinne ausschütten würden, dann würde Deutschland eben keine Steuern mehr dafür erhalten. Deswegen wollen sie eine Wegzugsteuer in dem Moment, wo man auswandert. Oder sie sagen, es ist Auswandern, auch wenn man nur für 2-3 Jahre geht. Und da würden sie dann den Unternehmenswert schätzen und dann wird das versteuert mit ungefähr 30%. Und das ist natürlich schon viel an der Stelle. Genau.
Jetzt nach 2 Jahren, du hast gerade einige Themen schon angerissen. Es ist anders im Hiring, es ist anders in, ich glaube auch, du hast irgendwie im Vorgespräch gesagt, Föderalismus ist da ein Riesenthema, heißt auch die Besteuerung von Mitarbeitern etc. ist teilweise auf Postleitzahlebene geregelt, was natürlich irgendwie viele Hürden mit sich bringt, ein Unternehmen dort gründen. Welche Sachen würdet ihr jetzt anders machen? Also wenn ich jetzt auf euch zukommen würde, wir würden sagen, okay, Snoxalting soll ab 2024 auch in den USA sein. Was würdest du mir sagen? Bitte die 3 Sachen nicht machen, die haben wir schon falsch gemacht.
Ich würde direkt, also in den USA ist es alles gefühlt ein bisschen komplizierter, aber alles ist auch automatisierter. Das heißt zum Beispiel Steuern, welche Steuern wo erfasst werden und auch die Steuervoranmeldung, das kann man mit Tools komplett automatisieren. Und viele Sachen wusste ich am Anfang auch einfach nicht und habe es dann manuell gemacht. Und es wird aber so kompliziert und so aufwendig, dass man da dann gar nicht hinterherkommt. Also man sollte sich gut damit auseinandersetzen, was gibt's da für Tools, dann auch mit anderen Unternehmen sprechen, die schon in die USA gegangen sind, die einem auch sagen können, die und die Tools solltest du an der Stelle benutzen. Da gibt's auch zum Beispiel die komplette Lohnabrechnung, das läuft alles über ein Tool. Also der Mitarbeiter hat da seine digitale Akte und dieses Tool überweist das Gehalt und zieht es dann einfach von unserem Konto ein. Das ist wie der Lohnbuchhalter bei uns in Deutschland, nur komplett automatisiert. Was schon auch irgendwie cool ist, aber wenn man das nicht weiß, dann ist es ein bisschen problematisch.
Wie hast du die Sachen gelernt? Durch Googeln? Hast du dir da irgendwelche Berater gesucht, die dir gesagt haben, irgendwie speziell für Leute aus dem Ausland, okay, wir erklären euch jetzt mal, how to be ein Arbeitgeber in den USA?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einmal waren wir im German Accelerator Programm, was uns auch viel gebracht hat. Da haben wir den Kontakt zu anderen Startups herstellen können, die in die USA gehen und haben da auch mit vielen Experten sprechen können. Und es gibt auch Unternehmen, die sind spezialisiert darauf, dass du als deutsches Unternehmen in die USA gehst. Und das hat uns super viel gebracht. Wir haben auch versucht, mit amerikanischen Steuerberatern und Anwälten zu arbeiten. Aber gefühlt war die denken schon ein bisschen anders. Also ich als Deutsche bin immer sehr lösungsorientiert und wenn ich aus dem Gespräch rausgehe, dann erwarte ich irgendwie, dass wir jetzt wissen, was wir tun und wie wir weitermachen. Und das war irgendwie oftmals dann mit amerikanischen Dienstleistern nicht der Fall und man wusste am Ende war man nicht wirklich schlauer als vorher. Und da arbeiten wir lieber mit deutschen Dienstleistern zusammen, die sich darauf spezialisiert haben, das in den USA für einen zu machen. Die verstehen nämlich auch die deutsche Sichtweise an der Stelle viel besser. Die wissen, wie sind Steuern in Deutschland und verstehen dann auch meine Fragen, die ich dazu habe und können mir genau sagen, so und so ist es aber in den USA. Das hat für uns super viel ausgemacht, weil wenn ich einen amerikanischen Steuerberater an der Stelle dann irgendwie eine Frage stelle, dann versteht der gar nicht, warum ich diese Frage stelle und kann sie dementsprechend dann auch nicht für mich beantworten, weil es für ihn so keinen Sinn macht. Und da macht's einfach Sinn, sich da Spezialisten zu suchen, die sich auch mit dem deutschen System auskennen.
Überlegt ihr zusätzlich zu den USA noch in andere Länder zu gehen, zum Beispiel auch in Land, was mir gerade gekommen ist, was vielleicht am Anfang noch steht mit Amazon, aber wo Amazon einfach ein Rising Star ist, zum Beispiel Brasilien. Haben wir auch schon Kunden in Brasilien betreut. Unglaubliche Ad-Umsätze. Amazon wird dort sehr gut angenommen im Vergleich zu anderen neuen im Vergleich zu anderen Ländern, wo Amazon neu ist, wo man merkt, nimmt nicht so wirklich Fahrt auf. Habt ihr so ein Land auch irgendwie schon im Kopf?
Wir haben da jetzt noch nichts Konkretes im Kopf, aber da können wir uns gerne nochmal zu austauschen. Klingt auf jeden Fall spannend. Prinzipiell ist das natürlich cool, gerade wenn sich dann auch andere Tools nicht auf diesen Markt spezialisieren, hat man dann natürlich nochmal einen Vorteil und kann da einsteigen und den Markt schon mal für sich abgrasen, während die anderen Tools noch mit den USA und UK oder so beschäftigt sind. Also prinzipiell macht schon Sinn. Wir haben uns da aber noch nicht auf irgendwas versteift.
Okay, interessant. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ich fand es sehr interessant, sowohl zu eurem Tool selbst, als auch mal wirklich so den direkten Vergleich zu bekommen. Das haben wir ganz, ganz selten von Deutschland und USA, Unternehmensgründung, was kann man falsch machen, auf was muss man sich einstellen. Und ja, ich hoffe, dass für viele was Interessantes dabei war. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt bei sich selbst auch mal nachgerechnet und merkt, okay, vielleicht macht die ESP Sinn oder ja. Irgendwie, ich stecke zu viel Zeit in meine Ads und könnte da vielleicht was automatisieren, einfach weil ich so viele Produkte habe. Deswegen kann man sich wahrscheinlich bei dir auch auf LinkedIn direkt melden.
Ja, auf jeden Fall. Oder generell. Ich bin ein Riesenfan von Networking an der Stelle, auch wenn irgendwelche Fragen sind zu in die USA, expandieren, PPC, DSP, was auch immer. Da kann man jederzeit sehr, sehr gerne auf mich zukommen.
Perfekt. Vielen Dank auch an dich, Philipp, dass du hier deine Expertenmeinung Richtung DSP und Automatisierung und unsere Sichtweise mit eingebracht hast. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Vielen, vielen Dank euch. Bis gleichfalls. Dann.